Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich begrüße heute ganz herzlich in unserem Podcast Humorexpertin fragt Führung die zauberhafte Dr. Julia Freudenberg. Hallo Julia, schön, dass du bei uns im Podcast bist.
Guten Morgen.
Julia zeigt das Logo schon direkt und man kennt es inzwischen auch aus den sozialen Medien. Es ist ein nicht zu verwechselndes Logo. Julia, ich habe es auch gleich mitgebracht, dein Buch Hack the World, a Better Place. Ich habe ganz viele Fragen an dich. Du hast die Hacker School in Hamburg gegründet und ich steige gleich mal ein. Du schreibst in deinem Buch, es ist schön, weil du immer wieder erzählst, dass die Leute über die Hacker School stolpern. Das geht mir mit dem Deutschen Institut für Humor tatsächlich ähnlich. Also was passiert dir da? Was ist da irritierend dran? Ich finde dieses Stolpern ja total gut, aber dazu komme ich gleich nochmal. Bei dir stolpern die Leute auch über die Hacker School.
Ja, aber nach dem Prinzip, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Die Jugendlichen finden es cool, weil die erste Frage ist immer, kannst du mir Minecraft hacken oder welches Spiel auch immer? Und dann bin ich ein bisschen unpräzise und sage, vielleicht, das ist gelogen, ich kann das selber gar nicht, aber vielleicht würde ich aber nicht machen, weil es nicht in Ordnung. Ja, warum denn nicht? Und so ist man in der besten Diskussion drin. Wenn man so in der Pubertät ist, ist so dieses, oh Gott, ist das vielleicht nicht okay? Super spannend. Und die Kinder haben ja nicht zu wenig Infos, sondern zu viel. Und wenn es wirklich so einen Aufmerksamkeitshook gibt und wir eben auch sagen können, Hacken ist nicht nur einbrechen, sondern auch sein Leben mal cool anders denken und geilen Scheiß machen, natürlich im Rahmen der Legalität, dann sind alle wach und man kann anfangen zu reden.
Man ist mitten im Gespräch, ne? Das ging uns beim Humorinstitut auch so und da wird auch alles so Spaßkombinat, ne? Seid ihr so 1000 Forscher mit weißen Kitteln, die so Witze testen? Ihr seid bestimmt, habt ihr eigentlich auch Spaß? Also ist total schön, weil mein deutsches Institut und Humor kann man eigentlich auch nicht zusammenbringen. Das habe ich auch vor vielen Jahren, dachte ich, ich mache das einfach mal und ich gucke. Und wie du sagst, ne, es ist immer eine total schöne Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Du hast dir tatsächlich nicht weniger vorgenommen 2014 und ich komme auch gleich noch zur Gründung der Hacker School, aber ich möchte gerne mit dir mit was anderem anfangen. Du hast dir vorgenommen, Kindern die Möglichkeit zu geben, Programmieren zu lernen und dein Ziel ist, alle Kinder das austesten zu lassen, bevor sie einen Beruf ergreifen. Also gar nicht mit dem Ziel, dass jeder ITler, Softwareingenieurin oder Programmiererin wird, aber auf jeden Fall auch Kinder für die Zukunft vorzubereiten. Und ich nehme einen schönen Satz aus deinem Buch, wir wollen die Menschen sichtbarer machen, die mutig, lustig und engagiert für ihre Unternehmen die Extrameile gehen. Also du beschreibst auch, dass Digitalisierung bei Berufsorientierung tatsächlich auch schnarchig ist, ne? Dass nicht immer Leute begeistert sind. Also du willst Leute zeigen, die das machen und du sagst den schönen Satz, es muss uncool sein, nicht mitzumachen. Ja. Das ist mir so als erstes aufgefallen, als ich angefangen habe, dir zu folgen, dass es eine gewisse Leichtigkeit hat, ein gewisses Schmunzeln. Jetzt ist so IT und Programmieren der klassische ITler, ne, das ist vielleicht auch schon ein bisschen, hat schon ein bisschen Bart, ist jetzt nicht so die Spaßkanone. Wie habt ihr gemerkt, dass so Leichtigkeit, ein Schmunzeln, Augenzwinkern, das ist ja so unser tägliches Brot. Wie habt ihr gemerkt, dass das zu eurem Fingerabdruck dazugehört?
Ich habe den Teil tatsächlich gar nicht so bewusst gesteuert. Also ich selbst habe tatsächlich weder die Hacker School gegründet selber, sondern sie eben halt von wunderbaren Menschen dann übernommen, von einer ehrenamtlichen Idee für zweimal im Jahr ein bisschen zu, wow, das kann die Welt verändern. Ich habe auch nicht in Informatik promoviert, ich habe den coolsten ITler der Welt geheiratet. Und ich sehe einfach, dass insbesondere so die IT-Community sich selbst gar nicht so wahnsinnig ernst nimmt. Und das ist so eine großartige Lebenseinstellung. Also gemeinsam geilen Scheiß machen, zusammen Sachen erreichen, sich gegenseitig feiern. Das ist so was, was ich mir ehrlich gesagt auch für mich, für meine Familie, für meine Kinder wünsche. Weil ich glaube, so insbesondere in diesen Zeiten, du brauchst ja eine bewusste Entscheidung zu Positivität, damit dich die Weltlage nicht wirklich völlig trasht. Also was da los ist, da denkt man ja nun wirklich, sag mal, haben wir keine ernsthafteren Herausforderungen oder Probleme? Man kann es halt eben aber nur in homöopathischen Maßen ändern. Und für mich ist einfach die Ausgangslage, wir müssen sowieso ran an digitale Bildung für Kinder. Wir müssen ihnen Zukunftszeichen zeigen. Und für mich ist halt wirklich so diese Erkenntnis, es geht einfacher, wenn du dich für was begeisterst Und vielleicht ist das auch der Grund, wieso ich auch so gut durch die Schule gekommen bin. Ich habe wahnsinnig gerne gelernt, tue ich heute noch. Wir sollten zu Goethe mal einen Aufsatz schreiben. Ich glaube, der war bei mir 20 Seiten lang. Und ich habe aus dem Meyerschen Konversationslexikon, für die Jüngeren unter uns, das war sowas wie Google damals. Also, ich habe daraus ein Bild abgezeichnet, wie der Eis läuft, also Eiskunstlauf macht. Und das sind so Sachen, so rauszufinden, wie du dich für selbst das, worauf du echt voll keinen Bock hast, begeistern kannst. Das ist ein einfacher Lebenshack, um mehr Freude selbst am Leben zu haben. Und ich finde, damit geht es einfach. Ja, es geht einfach und die Aufgaben sind so groß, dass wir jede Erleichterung nutzen müssen, die sich anbietet.
Und da habt ihr ja sehr erfolgreich, du sagst schon vom Ehrenamt, ne? Heute habt ihr 30 festangestellte Kräfte, es hat sich total professionalisiert, ihr seid in total vielen Bundesländern vertreten, ihr habt den Bundespräsidenten für euch begeistern können, seine Frau, ihr habt ein Netzwerk aufgebaut. Also es ist total beeindruckend, was ihr auch in den letzten Jahren geschafft habt. Ich erinnere mich auch noch, wie ich im Schiller- und Goethe-Museum tatsächlich immer, ich habe auch so Schilder von den Ausstellungs, in der, also meine Klassenkameradinnen waren auch alle ein bisschen genervt von mir, weil ich habe sogar so Sachen abgeschrieben von der Museumswand, ja, wo die anderen dachten, also
Okay.
ich habe auch immer total gerne gelernt und ich erlebe tatsächlich, von da schätze ich das sehr an der Hacker School, ich erlebe auch viele Berufe und Branchen, also wenn ich bei Kita-Leitungen bin oder, also wenn es eben keine IT-Branche ist, ne, letztens sagte auch eine Kita-Leitung zu mir, ah, Frau Ullmann, Sie können total gerne eine Mentimeter-Befragung machen, aber wir sind ja nicht so digital affin, wo ich sagte, und das war dann von der Breite von 20 bis 60 saßen da tatsächlich alle Personen drin, die das total gut gemacht haben, also auch dass Branchen so schlecht von sich selber sprechen, mit der Digitalisierung. Ihr habt angefangen, auch ihr habt ungefähr 500 Unternehmenskooperationen, muss ich nochmal in deinem Buch nach meinem, ich weiß nicht, ob es die geilste Idee war, das Buch als Stichpunkt wurde für meinen Podcast zu nehmen, aber wir kriegen das hin im Zweifel. Erzählst du spannende Sachen auch ohne dein Buch. Ihr habt 500 Unternehmen, mit denen ihr kooperiert. Dein Ziel ist es, 100.000 Kinder im Jahr auch einen Hacker-Workshop erleben zu lassen, also auch ein, zwei Tage. Du kannst es gerne gleich noch konkretisieren, wo man dann rausgeht und ein kleines Spiel programmiert hat, also so erst gelernt hat, wie das geht. Wie habt ihr Unternehmen dazu bekommen, zu kooperieren? Und du hast die Best of der Ausreden auch noch mit. Also es gibt total viele Ausreden, es nicht zu tun. Genau. Wie mobilisiert ihr Unternehmen? Wie sind eure Kooperationen entstanden?
Oha, ja, so der Trick bei so einem, oder die Krux bei so einem Buch ist, in dem Moment, wo es gedruckt ist, sind die Zahlen veraltet. Also, warum arbeiten Unternehmen mit uns zusammen? Naja, sie müssen es eh machen. Also, wir sehen ja bei Unternehmen, die haben große Herausforderungen. Fachkräftemangel hast du als Stichwort. Wir haben die Situation, dass wir insbesondere durch den Fachkräftemangel und die Boomer gehen ja jetzt so demnächst in Rente. Es fehlen unsagbar viele Fachkräfte. Wir müssen die junge Generation dafür begeistern, sich für Berufe wirklich auch aufzutauen, wo wir vorurteilsbelastet mit Frauen und Digitalisierung. Deshalb in deinem Fall war es nicht nur die Kita, es war wahrscheinlich auch das Geschlecht der Sprechenden. Aber wir können das ja alles nicht. Und Deutsche reden sich ja so gerne so schlecht. German Angst, Exportschlager Nummer 1. Das ist kaum zum Aushalten. Also die Unternehmen wissen, ihnen brechen oben Leute weg. Die Einsparungen durch KI, die sind zwar nach den ersten Prognosen deutlich übertroffen worden, aber es kriegt keiner mit. Und es ist halt eben auch etwas, wo du sagst, wie sollen wir das denn ohne die Menschen hinkriegen? Wir müssen doch automatisieren, damit es für die anderen tragbar bleibt. Und da, es geht aber nicht schnell genug. Und das ist einfach etwas, wo Unternehmen sagen, zu dem Employer Branding, es wird heutzutage auch von der jüngeren Generation gefordert, dass Unternehmen sich engagieren. ESG ist ja nur irgendwie pausiert. Oder man nichts Genaues weiß man nicht. Aber letztendlich, man muss auch sozial, ökologisch und auch in den Strukturen sich für Mitarbeitende und die Gesellschaft engagieren. Und das mit uns einfacher. Und was wir auch sehen, ein Mentor von mir, der Ralf Kleber, war früherer Deutschlandchef von Amazon, der sagte auch mal, Julia, ich wäre doch bescheuert, wenn ich das den Mitarbeitenden nicht ermögliche. Wenn sie zurückkommen, die schweben 10 Zentimeter über dem Boden. Also es ist einfach so. Wenn du dich für Menschen interessierst und wenn du deine Mitarbeitenden wirklich als Menschen siehst und denen auch dieses Erlebnis ermöglichen möchtest, es gibt wenig, was so begeistert wie leuchtende Kinderaugen. Und wenn wir sehen, dass große ITlerInnen mit zukünftigen ITlerInnen einfach Zukunft spielen, das macht auch ganz, ganz viel mit den Menschen. Und Also ich will nicht verhehlen, dass da ganz viel Room for Improvement ist. Also im Moment ist da die erste Begeisterung ist, zack, die ist sofort da. Die Idee ist ja auch gut. Bis es dann in Umsetzung kommt und wirklich, wirklich läuft, das dauert schon. Aber die Unternehmen machen das aus einer ganz klaren intrinsischen Motivation, weil sie wissen, sie brauchen die Fachkräfte, sie brauchen auch die PR und die Kids. Ja, für die Kids ist einfach wahnsinnig viel drin.
Und das Grundprinzip, ich weiß nicht, ob du vielleicht ein, zwei Beispiele auch hast, ist, dass ihr einen Inspirer habt, also eine ITlerin, eine ITler aus der Organisation, die dann mit euch die Workshops anbietet. Und du hast gesagt, die große Balance, die du im Moment halten musst, ist, dass Angebot und Nachfrage sich, also dass du quasi auf der einen Seite Profis aus Organisationen hast, die die Workshops mit euch anbieten und auf der anderen Seite genügend Workshops, die angeboten werden. Das ist gar nicht so einfach. Hatte ich das richtig verstanden?
Oh, das ist Pain in the Ass.
Ja.
Also, man muss das ganz pragmatisch sagen. Im Moment fallen wir noch rechts, links, vorne und hinten gleichzeitig vom Pferd. Also, das ist wirklich einfach ein ganz großes Abenteuer. Ich meine, wir versuchen ja letztendlich die Quadratur des Kreises. Wir versuchen, Ehrenamt skalierbar zu machen. Und das ist ja schon ein Paradoxon in sich. Wenn wir aber das wirklich hinkriegen wollen, weil auch die ITlerInnen wahnsinnig viel davon haben und die Kids sowieso, glaube ich, ist der Weg der richtige. Aber wenn du jeden Tag parallel 10 Schulklassen haben möchtest, dann brauchst du da eine Vorplanung. Ich kann nicht am Montagmorgen anrufen und sagen, ich brauche Freitag 40 ITlerInnen, die meinen Vormittag mit uns gestalten. Das haut halt nicht hin. Und das wirklich hinzukriegen, unser Ansatz ist halt der, wir gehen virtuell in ganze Schulklassen, die Kinder sind vor Ort in ihren Klassenzimmern. Wir schalten uns zu ITler im Verhältnis 1 zu 6 zu den Kids. Also wenn du eine Klasse mit 30 Kindern hast, brauche ich 5 ehrenamtliche ITlerInnen plus eine Person aus meinem Team ist dabei, die den Workshop leitet und dafür sorgt, dass alle glücklich ist. Und da kannst du halt echt was bewegen. Insbesondere so unsere Bitte an Unternehmen ist, stellt uns die Leute für 10 Stunden zur Verfügung. Eine Stunde, guckt euch die Kurse an, wir haben alles vorbereitet. Eine Stunde kommt bitte ins Onboarding. Wir möchten mit euch reden. Wir möchten euch Prinzipien einfacher Sprache erklären. Wir möchten euch darauf vorbereiten, was ihr dort in den Klassen erwartet, was auch auf welche, was für Kinder ihr stoßt. Wenn wir in sozioökonomisch herausfordernden Schulklassen sind, hast du einfach Kinder, die haben vor dem Frühstück schon ihren Rucksack so vollgepackt. Also da geht es auch nicht, es geht auch darum rauszufinden, wann erlebt jemand Selbstwirksamkeit, wie arbeitest du? Also das ist uns ganz wichtig, dass die ITlerInnen wissen, was sie da erwartet und dann bitten wir um 2 Vormittage, dass wir mit den coolen großen Jungs und Mädels eben halt wirklich in die Klassen gehen können und das heißt, jede Person zeigt 12 Kindern ungefähr tatsächlich, wie cool Zukunftsberufe sind und was man damit machen kann und ich hoffe, dass auch an den Stellen wirklich die Role Models, ja, der Namensgebung entsprechen.
Und ich finde es mega sympathisch, also auch wie du jetzt gerade sagst, ne, wir fallen eigentlich immer gleichzeitig von allen Seiten vom Pferd. Ich finde in dieser ganzen engagierten Tätigkeit, das aufzubauen in den letzten Jahren, dass du immer wieder, du hast auch eine schöne Stelle im Buch, besonders die Erfahrung mit öffentlichen Geldern hat meine gesamte Führung der Hacker School im Laufe der Jahre geprägt. Wir haben vermutlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Also ich finde es total, ich mag ja diese Fuck-Up-Nights auch von Gründerinnen, von Unternehmern. Tatsächlich schreiben irgendwann, wenn Leute 10, 20, 30 Jahre erfolgreich sind, die dann immer ein Buch und dann waren sie mit 4 schon hochbegabt und dann haben sie mit 12 schon gegründet und dann lief auch immer alles glatt. Also ich mag auch total, dass du das mit so viel, naja, ich weiß nicht, es ist ja wahrscheinlich für dich keine geplante Alltagskomik, ja, aber so mit viel Offenheit und Ehrlichkeit sagst, Leute, da ist die Kacke auch am Dampfen, ja, und da fallen wir auch dauernd vom Pferd und vielleicht kannst du nochmal zu dem Zeitpunkt zurückspringen, wo du sagst, ihr habt schnell auch für Start Social gepitcht, ihr habt auch bei der Google Challenge, also ihr habt ja auch an vielen Stellen gepitcht. Was war so deine erste Erfahrung mit öffentlichen Geldern und warum habt ihr da alles falsch gemacht? Was ja
Ach.
sympathisch ist, weil es hat ja trotzdem gut funktioniert und ihr habt ganz viel gelernt und seid mega erfolgreich.
Ich bin tatsächlich noch nicht ganz sicher, ob dieses Buch Fluch oder Segen ist. Also,
Also.
es ist natürlich, nein, also vielen, vielen Dank und ich betrachte es als eine wahnsinnige Wertschätzung, dass du auch wirklich so viel da drin schon gelesen hast. Also, in dem Buch steht ja auch, wir wollten 2030 1 Million Kinder erreichen. Das werden wir im Leben nicht schaffen. Also, ich bin jemand, der grundoptimistisch und der erstmal denkt so, also wenn du keinen Grund hast, dich wirklich zu strecken, dann wirst du auch nie, also wer nicht nach den Sternen greift, wird nie die Decke erreichen oder irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das heißt.
Klingt
Aber es ist
jedenfalls
halt
klug.
was, ich hatte nie geplant, irgendwo Geschäftsführung zu machen oder ähnliches. Weil ich mag das ja auch immer ganz gerne, mit allen gut klarzukommen. Und als Geschäftsführer musst du fairerweise sagen, es ist nicht mein Job, von allen geliebt zu werden. Genauso wie es ist als Mutter, nach meiner Einschätzung, nicht der Job ist, die beste Freundin der Kinder zu sein. Es ist unsere Aufgabe, natürlich mit Partnern, Partnerinnen, egal, die Kinder zu Menschen zu erziehen, mit denen wir später gern befreundet sein möchten. Aber es ist halt eine andere Rollenbeschreibung. Und ich muss fairerweise sagen, so die Rolle CEO ist nicht immer nur geil. Das muss man einfach mal ganz offen sagen. Und das, also es ist eine unglaubliche Lernreise, die ich an der Stelle tatsächlich beschreiten dürfte. Und auch nicht alle Lerngeschenke haben mir echt Spaß gemacht. Das muss man mal so sagen. Du brauchst eine brutale Resilienz. Und insbesondere als Social Startup, wir können ja noch nicht mal wie manche andere Startups auch wirklich krasses Geld zahlen, dass du eben halt wirklich diese hohe Belastung irgendwo kompensierst. Wir müssen noch besser sein als jedes kommerzielle Unternehmen, weil wir müssen ja jeden Euro fundraisen. Wir müssen für alles Rechtfertigung ablegen, oder? Und das ist so auch bei der ersten öffentlichen Förderung, die war schon verabredet, da kam ich dazu. Ja, wir haben das alles gelesen, mach mal. Und im Nachhinein habe ich rausgefunden, allein dieses AFP, das ist so ein Anlageding von öffentlichen Fördergeldern. Ich sag mal vorsichtig, da wurden Sachen einfach auch nicht wohl ganz richtig verstanden oder pragmatisch gelöst, total im Sinne der Sache, total nicht im Sinne der Förderung. Und die erste Förderung, die war für 3 Jahre geplant. Das hat uns, glaube ich, 4 Jahre gebraucht, sie abzurechnen im Nachhinein. Und das war so das erste Learning, wo ich dachte, okay, das ist wirklich bewusstseinserweiternd. Und dann die nächsten Förderungen, also ich glaube, das habe ich auch im Buch geschrieben, besonders die Google Impact Challenge, war ja für mich dahingehend sehr richtungsweisend, dass ich den Antrag am Sterbebett meines Vaters ausgefüllt habe und
Das
dachte so, ja, wenn das durchgeht, dann machen wir die Hackerschool groß. Und dann ging das durch und ich hatte den Salat. Es ist einfach, ich glaube, wenn man insbesondere sieht, wir werden ja häufig auch so ein bisschen als, wow, krass, da klappt alles. Ich sehe alles, was nicht klappt. Und das Spannungsfeld in Übereinstimmung zu bringen, aber auch zu sagen, never judge a book by its cover. Ich versuche so ehrlich wie möglich eine Idee davon zu geben. Auch eben, dass die 1 Million, die da steht, es ist nach wie vor das Ziel, dass wir mindestens eine Dreiviertelmillion erreichen, weil das die Kinder eines Jahrgangs sind, deutschlandweit. Aber eben auch zu sagen, was ist denn ein Learning Mindset? Was sind auch Fehler? Womit, ich habe es anders geplant. Und wir investieren jetzt ein Jahr in Prozesse, in Abläufe, in ganz klare Minimierung, um dann das richtig skalieren zu können. Es ist eine große Lernreise und wie gesagt, mit Humor ist es ein bisschen einfach.
Und ich glaube, das ist total ansteckend. Also ich habe auch bei den Interviews, die ich für mein Buch Humor als Chefsache gemacht habe, das löst dieses so ab, ne? Dass es, man früh mit viel Energie, überdurchschnittlich viel Engagement, dann auch immer wusste, was man tut. Und ich erlebe das bei Führungskräften als total befreiend, dieses sich austauschen und sagen, ja, ich habe viel Energie, ich habe viel Charisma, ich stecke da viel Energie rein, und trotzdem läuft das auch nicht alles gerade, ne? Es läuft nicht alles glatt und eher diese Fuck-ups miteinander zu teilen, und sich da zu solidarisieren, macht, glaube ich, Führungskräfte auch viel, viel stärker. Also ich finde es unglaublich einladend, und auch ansteckend, ja, zu sagen, ich mache da einen guten Job als Führungskraft, aber da geht eben auch viel schief und darüber dürfen wir und müssen wir reden. Ich komme nochmal, ich habe dieses Jahr vom Thema her, vom Motto, wenn du so sagen willst, Humor in stürmischen Zeiten. Also ich würde tatsächlich gern nochmal zurückkommen. Eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle, ist, wenn du so optimistisch bist, du bist energiereich, du strahlst echt, du bist ansteckend. Wie kommst du an Tagen, wo die Energie nicht so gut ist, wo man nicht so ansteckend ist? Also wenn man so in den Keller zum Lachen geht, wie kommst du, was für dich so zwei, drei Mini-Sachen, die funktionieren, ohne dass wir alle da die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern einfach auch, natürlich haben wir unfitte Tage. Wie kommst du aus dem Keller wieder raus, wenn du da einmal zum Lachen gelandet bist?
Diese Frage ist brillant. So, das setzt bei mir gerade ganz viel in Bewegung. Also, wir haben oder ich habe das wahnsinnige Glück, dass meine wunderbare Mutter bei uns wohnt. Wenn ich jetzt sage, die wohnt im Keller, kommt das falsch rüber. Sie hat eine wunderbar zauberhafte Souterrain-Wohnung, ganz hell, sie liebt sie über alles. Also, wenn ich tatsächlich, was ich oft tue, dann in den Keller gehe, sei es zum Wäsche zusammenlegen, zum Lachen oder auf den Keller. Ich komme immer wieder gestärkt heraus. Meine Mutter ist, ich bin absolutes Mutterkind, ich habe auch keinen Vater mehr tatsächlich, der ist ja 2018 verstorben. Zu wissen, dass jemand uneingeschränkt an dich glaubt. Und wenn man sich über was ärgert, dann solidarisch direkt sagt, das war aber auch nicht in Ordnung. Das ist einfach so goldig. Man bleibt ja immer Kind irgendwo. Also ganz ehrlich, Eva, wir haben taffe Zeiten. Und wir kommen jetzt auch wieder aus dem Tal der Tränen raus. Das letzte Quartal in 2024 würde ich so ungern wieder erleben wollen. Also wir haben restrukturiert, wir haben uns von Menschen trennen müssen. Wir haben auch eine Situation gehabt, wo ich erkennen musste, dass ich die Hacker School wirklich an den Rand dessen gebracht habe, und zwar ich persönlich, was sie ertragen kann. Also ich habe eine sehr drollige Art der Hochbegabung. Ich habe einen gigantischen RAM-Speicher. Also meine Ar Verarbeitungsgeschwindigkeit, die ist unsympathisch hoch. Und das ist halt was, für mich ist nie was ein Problem, sondern okay, krass, also das funktioniert nicht, also müssen wir es anders machen. Und ich habe die Hacker School überfordert. Das muss ich mir auch so anziehen, und das ist nicht schön. Und ich habe dadurch auch Menschen, und zwar auf gar keinen Fall absichtlich, aber ich habe sie leiden lassen. Und weil ich dachte mal so, wo ist denn das Problem? Du machst das, das kann man doch zusammensetzen. Das ist aber eine Organisation, ist aber kein Individuum. Und es ist auch gut, dass die Organisation nicht nur Menschen hat wie mich, die würde in Flammen aufgehen. Aber es ist halt etwas, dann zu sagen, okay, wir this reduce to the max. Das ist halt ein blödes Schlagwort, aber es ist so wahr. Wir haben alles pausiert oder auch gecuttet, was nicht auf Schulen eingezahlt hat. Und zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, ist einfach. Zwischen richtig und richtig zu unterscheiden, ist beinhart. Und das ist etwas, wo ich richtig harte Tage hatte und besonders richtig harte Nächte. Also die Tage sind ja immer, wenn die Sonne scheint, brauchst ja nur die Augen aufmachen. Aber nachts sind die Katzen grau bis tiefschwarz. Und was mich da durchträgt, durch wirklich taffe Zeiten, ist das Wissen, ich habe eine wunderbare Familie, ich habe großartige, natürlich sehr energiereiche Kinder, wenig überraschend, die auch nicht schüchtern drauf warten, bis irgendwie, und die ihren Raum fordern. Ich habe einen großartigen Partner, der wirklich, ja, wir dealen, welcher Termin wichtiger ist. Wir koordinieren alles untereinander. Die großartigste Stütze, die es gibt. Ich habe meine wundervolle Mutter bei mir. Und wenn man das alles mal so zusammen sieht, klar, ich könnte locker 30 Kilo abnehmen, ohne irgendwas zu vermissen. Oder du hast ja die Nicklichkeiten. Die Haare saßen gestern auch nicht gut beim Shooting. Aber es ist nicht wichtig. Und sich in dem Moment wirklich darauf zu fokussieren, und auch darauf, natürlich bekommt man auch in so einer Situation, wenn es in der Firma nicht läuft, durchaus Gegenwind. Und auch Leute, es gibt auch Menschen, die mich daran zweifeln lassen, ob ich richtig bin bei dem, was ich mache, wie ich es mache, etc. Aber auch da den Fokus zu setzen, ich habe ein unglaubliches Leadership-Team, wo ich auch jeden Einzelnen gefragt habe, brauchst du was anderes? Willst du so mit mir arbeiten? Kann ich irgendwas anderes tun? Und es kommt, nee, ist nicht immer alles richtig. Oder wir sehen manchmal Sachen Unterschied, aber es ist geil, mit dir zu arbeiten. Einfach wirklich mal den Fokus drauf zu lenken, wir jammern hier auf einem Niveau, um das uns 80% oder wahrscheinlich 90% der Weltbevölkerung beneiden, als Zitat von Volker Pispers. Und für mich ist die Antwort auf alle Fragen an der Stelle Dankbarkeit, Sachen into perspective packen und wirklich einfach dann mit Begeisterung nach vorne zu arbeiten, weil die Arbeit wartet ja immer auf dich, die läuft ja nicht weg.
Die ist nie alle. Ja, Dankbarkeit und Demut hast du geschrieben. Da habe ich mich auch sehr
Ja.
wiedergefunden. Das ist so was, das ist so in meiner Branche der Trainer und Speakerin ja ganz unterschiedlich verteilt, ne? Ich finde aber, Demut ist überhaupt kein Wert, der so aus der Mode kommt. Aber man kann auch von dem Guten zu viel, da bin ich total bei dir. Ich habe 2013 einen Bandscheibenvorfall gehabt und hatte einfach auch zu viel. Ich habe die ersten Jahre viel gearbeitet, um Humor überhaupt trainierbar zu machen, Seminare anzubieten, Vorträge zu halten, und habe dann einfach auch, und zwar immer eine Diskussion, wie viel. Da hatte ich auch noch keine Familie und da habe natürlich erstmal alles trainiert, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und dann konnte ich 3 Monate nicht laufen, mich nirgendwo hinbewegen. Mein Papa hat mich irgendwie 400 Kilometer nach Karlsruhe gefahren. Da habe ich einen Vortrag gehalten. Dann hat er mich 400 Kilometer im Liegen wieder nach Hause gefahren, weil ich irgendwann nach 2 Monaten musste ich auch wieder Vorträge halten. Ja, aber das war so in
Liebe für
dieser
deinen Papa.
total, total. Also da hatte ich auch eine Family, und was wir immer wieder diskutieren, ist, wie viel vom Guten ist gut, ne? Also was schaffen wir gerade? Wo überfordere ich mein Team, meine Organisation, mein Unternehmen?
Ich kann dir noch eine kleine Werbung mit reingeben. Ich habe ein wundervolles Buch neulich gelesen von dem Christian Behner. Alles, was du im Leben können musst, hast du schon im Kindergarten gelernt oder ähnliches. Und da
Das
ist so ein
hatte
super Hack für mich drin. Ja, ich habe
Das hat
hab das
der
auch hier liegen.
Knacki Deuser, den ich auch als, mit dem ich die Podcast-Staffel dieses Jahr gestartet habe, der hat das auch gerade gepostet und hat, weil ich das tatsächlich auch im Podcast gesagt habe, dass wir alle Humor lernen und dann, also ich erlebe viele Menschen, die ihn wieder verlernen oder die, wo man so ein bisschen archäologisch suchen muss. Also, dass Humor einfach Menschen flöten geht, obwohl sie ihn eigentlich alle gelernt haben. Ja, aber genau,
Und
super
das ist
Hack.
der Punkt, den er macht, eben alles, was du im Leben wissen musst, hast du schon im Kindergarten gelernt. Und der differenziert da unter anderem zwischen der fluiden und ich glaube der kristallinen Intelligenz. Und er sagt, die Fluide, die verlernen wir halt im Laufe des Lebens. Und dann mein Highlight, stellt euch neuen Herausforderungen, ob es das Erlernen einer neuen Sprache ist, das Spielen eines Instruments oder das Lösen komplexer Rätsel. Alles, was unser Gehirn zwingt, neue Verbindungen zu schaffen, hilft dabei, die fluide Intelligenz zu lernen. Und das Witzige bei mir, ich habe ja gesagt, Lernjunkie, ne? Ich lerne gerade Spanisch, damit ich meine Tochter in 2 Jahren unterstützen kann, wenn sie das als Fremdsprache hat, weil mein Sohn hatte Französisch und da hatte ich ein B2 oder irgendwie sowas. Ne? Also kann man mit arbeiten, ist nicht perfekt, aber läuft. Sie fand das unfair, weil jedes Kind will eine eigene Sprache. Also frag nicht, wir sind eine komische Familie.
Es
Ich
ist sympathisch.
lerne Cello, einfach weil ich Bock drauf habe. Und ja, Loreley Bratsche, ich dachte, das nutze ich auch. Und ich finde, das Lösen komplexer Rätsel kannst du mit CEO einfach umschreiben. Ich habe das so gefeiert, wo ich dachte, läuft, ist zumindest einiges ganz richtig.
Und das ist auch, ich finde auch, Humor muss man in der Regel nicht neu lernen. Ich hatte eine junge Frau gerade im Workshop, die kam rein, sagte, Frau, immer nur mal zur Sicherheit. Ich sag mal, ich kann Ironie nicht gut verstehen. Wir haben das in der Familie nicht gemacht. Ich bin da nicht gut drin. Ich fand das schon mega reflektiert, dass sie reinkommt und das schon
Geil.
ankündigt. Und der schönste Moment im Workshop war dann aber, als irgendjemand einen Witz machte und sie lachte und ich nicht. Also das war dann total schön, weil sie hat's gecheckt und ich nicht. Ich sag, siehste, Ironie ist halt auch nur einer von vielen Humorfacetten. Aber dieses zu entdecken, dass jeder einen humorvollen Fingerabdruck hat, den als Kind irgendwie auch gelernt hat, was mit vielen Dingen, wie du sagst, so stimmt, ne? Wo ich immer gucke und sage, vielleicht hat auch mein Schulleiter, der sagte, ich bin wirklich auch überhaupt nicht humorvoll, ich bin überhaupt nicht so humorvoll wie meine Tochter und meine Frau. Und ich sagte, naja, aber wenn sie eine Mathe-Klasse führen, dann sind ja auch ihre Tochter und ihre Frau nicht da. Also auch dieses, ich lerne das für mich und für meine Interaktion, ne? Ich möchte kein Comedian werden, ich möchte, jetzt muss es nicht so machen wie Julia, ich muss es nicht so machen wie Max, sondern so dieses, was ist in Kontakt mit mir selber. Ich hatte mit Knacki Deuser auch über den Tod seiner Mama gesprochen, weil die jetzt gerade im Dezember gestorben ist. Ich würde noch mal einmal gern kurz zurückkommen. Du sagst mir, wenn das unpassend ist, weil du schriebst, dass du den Antrag auch am Sterbebett deines Papas
Ja.
ausgefüllt hast. Und ich dachte so, wie warst du arbeitsfähig? Also wie hast du das gut, wie habt ihr das gut ausgehalten miteinander? Das ist ja schon ein harter Schnack, jemand so lieben, jemand, den man so liebt, auch gehen zu lassen und irgendwie arbeitsfähig zu bleiben.
Ja, da ist was dran. Also sagen wir mal so, der Tod gehört zum Leben dazu. Das ist jetzt auch relativ trivial. Und ich glaube, es ist auch eine Menge der Selbstregulation, dadurch zu unterscheiden, was kannst du ändern und was nicht. Und bei Fatih war das, also ich möchte, wenn ich das hinkriege, super gern mal so sterben wie mein Dad. Weil das war einfach, ach, das war toll, das klingt jetzt komisch. Aber es war etwas, Fatih war sein Leben lang Psychiater und hatte so eine sehr, sehr starke Haptik. Also immer, wenn wir geredet haben, haben wir dabei gekuschelt, also auf eine ganz zauberhafte Weise. Das war halt Fatih. Und er hatte beidseitig Karpaltunnelsyndrom, das heißt, die Sensibilität aus den Händen war weg. Er war schwerhörig. Arzt, geht natürlich auch nicht zum Arzt. Ne? Die haben ja schon so einen Knall, die Süßen. Aber es war all das weg, was ihm im Leben was bedeutet hat für sich selbst. Und er war einfach so müde. Und er sagte dann halt zu mir, Mäuschen, heute beginnt das Sterben. Und 2 Wochen später hatte er das geschafft. Er mochte auch nicht mehr aufstehen. Aber es war so ein Setting mit meiner Mutter, meiner Schwester und mir, wo ich wirklich gesagt habe, das war sehr friedvoll. Also wir haben so ein bisschen, Fatih war ja auch durchaus religiös. Ich habe das jetzt nicht ganz so krass dann geerbt, aber so Geschichte von Lazarus kennst du vielleicht. Der soll ja mal auferstanden gewesen sein. Nobody knows. Also kann ja alles sein. Und er hatte 2 Schwestern, Maria und Martha. Und Martha wusste dann irgendwie, Jesus kommt vorbei. Sie hat voll Action gemacht und alles aufgeräumt und mega zack. Und Maria hat sich einfach hingesetzt und Jesus zugehört. Und irgendwann hatte Martha Sonnenhals. Ich erzähle das leicht frei. Und sagte, Jesus, kannst du Maria mal sagen, sie soll mit anfassen, sonst wird dieses coole Essen für dich und deine Leute nicht fertig. Und dann soll Jesus gesagt haben mit, Martha, mach dich mal flauschig, Maria hat den besseren Teil gewählt. Also zuhören ist oft sinnvoller. Und wir haben bei uns so die Aufteilung, ich bin voll Martha. Also bei mir sind die Klaviere gebündelt, dann nehme ich sie gleich mit. Meine Schwester voll Maria, die war immer das Kind meines Vaters. Also eine ganz zauberhafte Verbindung, die ich einfach auch wirklich sehr liebevoll betrachten konnte. Die waren so Seelenverwandte. Und meine Mutter examinierte Krankenschwester. Und wir hatten so eine krasse Aufteilung. Ich musste den ganzen Scheiß organisieren, auch wenn Vati sagte, er will keinen Palliativarzt haben. Und die Mädels so, doch, doch, das wäre echt gut, weil wir wissen ja nicht, was wir tun. Und da habe ich gesagt, okay, ich besorge den Arzt, aber ihr erklärt das Vati. Und dann kam ich wieder rein und sag, und der Dr. Herbst, schöner Name übrigens, ist in 10 Minuten da, habt ihr es ihm gesagt? Und ich so, mi, 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 wir trauen uns nicht. Ich so, boah, okay, ich tue es. Aber das kostet. Und das war so ein Setting, wo ich dann auch gesagt habe, Fadi, horch mal, so ist das. Wir fühlen uns da einfach besser und du musst nichts machen, was. Und der soll dich auch nicht länger halten, als du willst, aber es ist einfach für uns. Und das war so diese Zeit. Wir hatten schon so ein bisschen Sorge zwischendurch, dass unser alter Herr einen Verwöhnungsschaden entwickelt in den 2 Wochen. Aber es war
Kann man
sehr
einen
friedlich.
Verwöhnungsschaden?
Ich weiß es halt nicht, aber es ist, ich vermisse ihn jeden Tag. Und insbesondere, wenn die Eltern gehen, du bist dann auch gefühlsmäßig in der ersten Linie der Front. Und das bist du vorher ja auch schon gewesen. Aber es ist halt, ich vermisse ihn jeden Tag. Und das ist trotzdem etwas, es war seine Zeit, er wollte gehen, er ist würdevoll gegangen. Und als er es geschafft hatte, haben wir erstmal eine Flasche Sekt aufgemacht und dabei geblieben. Das war irgendwie. Ja, es war eine krasse Zeit. Ich habe durchaus Respekt davor, wenn meine Mutter irgendwann geht, das wird mich wahrscheinlich noch mal krasser treffen, weil ich wahnsinnig eng an ihr dran bin. Sie wohnt auch hier, aber ich genieße jeden Tag, den ich mit ihr habe. Und es hat mich tatsächlich dadurch, weil wir in der Zeit auch sehr, sehr viel prozessiert haben. Also wir waren ja da, wir haben über alles geredet und wir haben uns nicht weggeduckt, sondern wir waren voll dabei. Es hat mich beruflich eigentlich überhaupt nicht eingeschränkt, weil ich die ganze Zeit authentisch sein konnte. Und man lernt auch einfach mit dem Tod umzugehen. Ich habe überlegt, auch wirklich noch eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin zu machen, weil ich glaube, dass das ist einfach die Liebe auf der Welt etwas größer macht, wenn Menschen nicht alleine gehen müssen. Und ja, ich habe es noch nicht umgesetzt. Ich habe ja auch sonst gut zu tun, aber
Du hast
der
ja
Tod
auch,
gehört dazu.
und das finde ich, ist immer noch mal ein tolles Ehrenamt. Ich habe viel mit Hospiz, Ehrenamtlichen gearbeitet, auch zum Thema das Lächeln so am Fuße der Bahre, ne? Das Schmunzeln darf. Der Alfred Gerz hat mal, der Zahnarzt hinterlässt eine schmerzhafte Lücke, der hat mal so eine Liste mit berufsbedingten Sterbebezeichnungen, die Putzfrau macht sich aus dem Staub, ne, der Musiker geht flöten, also so, wo man irgendwie lachen und weinen gleichzeitig. Und ich finde immer, dass ehrenamtliche Hospizmenschen unglaublich interessante Menschen sind. Also ich fand das immer Runden, dass Menschen, die sich zusätzlich zu dem, was sie sowieso alles schon auf dem Schirm haben, noch engagieren für was, wovor jeder Mensch auch Angst hat, ja, das Sterben zu begleiten. Also das,
Sie ruhen in sich selbst.
ja,
Ja,
das
und
habe
es
ich mir
gibt
auch
auch.
noch mal, das habe ich schaffe es im
Ja.
Moment auch nicht, aber das habe ich mir auch noch mal vorgenommen. Ja, ich muss jetzt so an meine Oma denken, die aber aus 97 schon gegangen ist, weil die hat auch Alzheimer gehabt und die hat auch lange selbstständig gewohnt und ist dann irgendwann ins Seniorenwohnen gegangen und wir sind dann jeden Tag sie besuchen gegangen und ich habe da sie auch sehr gläubig war, habe ich ihr dann jeden Tag aus der Bibel vorgelesen, ne? Also auch egal wie viel man damit so anfangen konnte, ich wusste erst mal, als sie auch nicht mehr sprechen konnte, ne? Dann konnte sie nur noch die Hand nehmen. Und wir aber auch haptisch einfach da jeden Tag da waren. Ne? Das erinnert mich sehr an, dass
Ich habe
jemand
ja,
jemanden gut gehen lassen können. Ja.
es ist wahnsinnig viel und ich glaube, da ist auch geben seliger als nehmen. Ich habe ja den Ruf, eine kleine Buchhandlung zu sein. Noch eine Empfehlung
Du
ist in dem Kontext.
inhalierst, war mir total sympathisch, weil du irgendwie auch jede Woche ein Buch postest. Und meine Freunde sagen immer, oh Eva, du inhalierst Bücher so weg, schenk uns nicht so viel, leih uns nicht so viel aus, du überforderst uns total, weil ich irgendwie auch jede Woche 3 Bücher lese. Es ist mir sehr sympathisch, dass du die auch so inhalierst. Ja,
Ja, die guten
Buchempfehlung.
merke ich mir auch. Also es gibt ein ganz zauberhaftes Buch, wie passt der große Opa in die kleine Urne, Sterben für Kinder. Also was ich auch, ich kann das nie ohne Totalüberschwemmung lesen. Also bei solchen Sachen bin ich auch echt nah am Wasser gebaut. Aber es zeigt so wundervoll, was eben auch alles im Rahmen des Todes für Verhaltens Irrwege aufgezeichnet werden, wie du darfst dir nicht lachen. Hey, aber Opa hätte es doch gefreut, der war doch immer lustig. Und das ist so, ich glaube, sich da selber zu hinterfragen, rund um den Tod haben wir wahnsinnig viele Konventionen, die aber, glaube ich, nicht aus einer positiven und menschenfreundlichen Grundhaltung entstanden sind. Da einfach mal zu hinterfragen, und was hätte derjenige, der gegangen ist, vielleicht gedacht, weil es steht auch auf Fatis Karte, ein Lächeln auf den Gesichtern der Menschen, die an einen denken, ist das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann. Und von daher, also großer Opa in kleine Urne, gutes Buch.
Tolle Buchempfehlung. Ich habe noch, noch wollte noch zu zwei weiteren Themen mit dir kommen. Du hast so eine kurze Skizze gemacht, was so das grobe Ziel mit der Hacker School ist. Und unter anderem habt ihr beschrieben, dass ihr auch die Teilnahme der Mädchen und jungen Frauen auf 50% steigern konnten. Das hast du vorhin auch schon gesagt, ne? Dieses Klischee, Frauen in der IT, das sind ja auch einige unterwegs, auch auf LinkedIn, die da sozusagen sich dafür engagieren. Jetzt komme ich aus Bitterfeld-Wolfen. Ich komme aus so einer Ecke, wo irgendwie alle Frauen der Generation meiner Mutter waren irgendwie Maschinenbauerinnen und Chemikerinnen und Fotografinnen und Programmiererinnen. Also so, für mich, ich finde es total wichtig, dass ihr das macht. Ich bin immer ein bisschen irritiert, dass es das noch gibt, weil ich so denke, ja, nehmt doch einfach die Arbeitsmoral aus dem Osten. Da hat seit dem Krieg haben Frauen da immer gearbeitet. Wo ist eigentlich das Problem? Mich würde noch mal interessieren, wie schafft ihr das? Ist es tatsächlich einfach nur die Einladung von Schulklassen, die nehmen dann 2 Tage an einem Workshop teil und merken, ich kann das und damit ist es keine Frage? Oder habt ihr noch ein bisschen mehr Konzept und Struktur dahinter?
Es ist tatsächlich, wenn wir in die Schulklassen gehen, sogar nur ein Vormittag, den wir mit den Mädels und Jungs da programmieren. Tatsächlich ist es sogar wahrscheinlich noch deutlich krasser, als du dir das vorstellen kannst. Und das ist genau die Frage, wo ist denn das Problem? Wir haben viele Probleme, wir machen sie uns auch selber. Und auch durch den Einsatz von Social Media, insbesondere in ganz frühen Jahren, verfestigen sich Klischees und auch, ich sag mal, Gruppen, in denen kein Widerspruch kommt, viel, viel stärker, als wir das für möglich halten. Also es gibt ja jetzt diese Netflix-Serie Adolescence, die ich persönlich nicht gucken kann, weil sie für mich wahrscheinlich zu hart ist, aber die eben auch zeigt, was Social Media mit Kindern machen kann. Wo auch da geht es, glaube ich, um diese Incel-Gruppen, also wirklich Hass und Gewalt gegen Frauen. Wenn du keinen Widerspruch kriegst, manifestiert sich vieles, was in deinem Kopf ist, insbesondere wenn der Einfluss von den Eltern zu den Peers wechselt. Das ist ja eben einfach in der Pubertät so. Und wenn du da nicht begleitest, mit welchen Peers sich deine Kinder umgeben, oder ich sag's mal etwas anders, wenn du es da nicht hinkriegst, Kindern früh zu vermitteln, was Werte sind, auf denen Freundschaften aufzubauen sich lohnt. Und dass, wie du mir, so ich dir, eine sehr positive Konnotation haben kann, wenn du sagst, ich möchte alle Menschen so behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte. Klar, ich mache nicht immer alles richtig, aber Wertschätzung, Respekt, Freundlichkeit, das sollte überall da sein. Das ist einfach was. Da werden wir uns darauf einrichten müssen, dass das nicht überall so junge Menschen erreicht. Und ich sag mal, wir Ü40 haben davon überhaupt keine Ahnung. Und da wirklich reinzugucken, also was da insbesondere auf Social Media passiert, das halte ich für wahnsinnig wichtig. Es gibt ja jetzt auch diese Tradwives-Richtung mit zieh dich hübsch an, mal dich an und dann mach deinem, egal. Also ganz, ganz, oder Cappuccino-Moms. Ich hatte neulich eine OECD-Studie auf dem Tisch, wo ich wirklich denke, Alter, wofür haben wir das eigentlich alles gemacht, die klassischen Rollenmodelle wieder ganz stark zu leben? Ich glaube ganz fest, dass ein Mann keine Lebensversicherung ist oder ein Partner, Partnerin, völlig egal, sondern dass man selber auch gucken muss, wo muss man hin? Und da gibt es ganz, ganz vieles, was wir aus dem Osten an der Stelle hätten gut übernehmen können. Gut, nur nicht alles. Das war, wie gesagt, ja auch so ein bisschen schwierigerer Versuch. Aber diese Gedanken und diese auch Arbeitsmoral tatsächlich, und die möchte ich explizit positiv konnotiert wissen. Ich finde auch, dass der Leistungsbegriff, der muss positiv konnotiert werden. Also es muss sich nicht jeder immer den Po abarbeiten. Aber es ist halt was, auch zu gucken, Na, wann
und auch
meldet wer sich krank oder ähnliches? Also da ist halt
total. Und
wahnsinnig
ich
viel.
will das auch alles überhaupt nicht idealisieren. Ja, es gab mit Sicherheit auch Männer, die ihre Frauen trotzdem in die Küche geschickt haben und die Kinder haben versorgen lassen, obwohl sie auch noch 100% arbeiten war. Also so, meine Mutter hat sich selbstständig gemacht nach der Wende und hat immer erstmal Briefe an Herrn Angela Ullmann bekommen, ja, wo ich so dachte, geht's noch? Können wir mal über arbeitende Frauen, die sich selbstständig machen? Also das so, das war jetzt auch nicht alles schön. Ich finde nur diese Normalität, aber du erlebst es erstmal so, dass wenn die Schulklasse in euren Kursen ist und sich dann alle als sehr Selbstwirksamkeit, als selbstwirksam erleben, dann gibt es diese Diskussion gar nicht, ob man das kann oder nicht. Also ich denke, das ist erstmal eine hohe Stellschraube, wo ihr, oder? Das, ja.
Ja, also wir können in 3 Stunden keine 14-jährige vorheriges Leben komplett annullieren. Und das ist ja auch gut so, ehrlich gesagt. Aber tatsächlich so diesen ersten Samen zu setzen, den disruptiven Impuls zu setzen, wo du wirklich sagst, wow, ich kann das können. Ich sage ja auch oft flapsig, wir programmieren nicht mit den Eierstöcken. Also hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Großartig. Na, und ich einfach Frauen erleben muss. Ne? Ich bin auch nach 3 Monaten, nachdem das Kind geboren ist, wieder arbeiten gegangen und habe natürlich viele erlebt, die auch ein Jahr zu Hause geblieben sind. Und das ist auch, da gibt es auch verschiedene Modelle, aber einfach Frauen zu erleben, die auch mit eigenem Unternehmen oder als Führungskraft oder als Vorständin wieder arbeiten mit Kind. Egal, ob sie jetzt 3 Monate zu Hause bleiben oder ein Jahr. Also ich finde, diese Normalität zu haben, dass sich Frauen in Maschinen in chemischen Berufen, in IT-Berufen habe, das ist ja eine unglaubliche Vorbildwirkung, ne? Und normalisiert dann auch diese, bei den Tradwives finde ich es auch mal großartig, dass sie sagen, ich arbeite nicht, aber sie haben einen erfolgreichen Instagram-Kanal, mit dem sie einen Haufen Geld verdienen, erzählen aber also auch eine sozusagen Ambiguität, die man eigentlich aushalten muss, ja. Aber ich will mit dir gar nicht die Tradwives. Lass uns zu erfreulicheren Themen kommen. Dafür haben wir doch keine Zeit. Ein unangenehmes Thema, und dann musst du nochmal dein Buch in die Hand halten. Auf der einen Seite bist du dafür, dass alle Kinder einmal programmieren sollten, bevor sie einen Beruf ergreifen. Mhm. Auf der anderen Seite hatten wir einen kurzen Austausch auf LinkedIn dazu. Warst du gerade sehr beschäftigt mit, wann Kinder ein Handy, dass wir unsere Kinder darin begleiten? Und ich bin ja tatsächlich auch noch, also ich wäre wahrscheinlich auch für ein Handyverbot tatsächlich vor 14 oder 16. Also so im Moment ist das, kriegen Kinder meines Sohnes 8, da kriegen Kinder in der Klasse Handys. Das ist bei uns zu Hause überhaupt keine Diskussion. Ja, gibt überhaupt keine Chance, das zu diskutieren. Ich war letztens mit ihm beim Arzt. Und da musste ich mindestens an 3 Monitoren sozusagen sagen, ich möchte jetzt gern weiter das Buch lesen. Also wir haben uns dann sozusagen mit dem Rücken zu dem Monitor in der Arztpraxis, in der Klinik gesetzt, damit er nicht dauernd auf einen Monitor guckt und was guckt. Ich verstehe das schon auch zur Unterhaltung der Kinder, aber für mich ist es tatsächlich auch nicht nur das Handy, sondern ich habe gesagt, du darfst heute Abend einen Film gucken, das war der Deal, aber dann lesen wir jetzt das Buch, wenn du jetzt 3x10 Minuten Fernsehen guckst. Und es ist echt eine harte Verhandlung, wo ich mich auch nicht beliebt mache, weil alle anderen sagen, ach, lass ihn doch gucken. Ja, ihr wartet da irgendwie 3 Stunden in der Uniklinik, da kann er doch auch Fernsehen gucken. Aber was ist nochmal deine Sorge? Du hattest auch, das gab eine heiße Diskussion auf LinkedIn, dass du sagst, wir müssen unsere Kinder besser begleiten, in dieser Anfangsphase Handys zu besitzen und da auch nicht drin zu versinken.
Na, ich habe ja das große Glück, 2 wunderbare Freunde zu haben. Das eine ist Silke Müller, die hat das Buch geschrieben, Wir verlieren unsere Kinder, was ja auch Spiegel 1 Bestseller war. Jetzt Daniel Wolf allein mit dem Handy. Großartige Menschen. Silkes Bild ist, wir lassen unsere Kinder alleine mit dem Bobbycar auf die Autobahn und sagen, wieso trägt doch ein Helm? Mhm. Das ist tot und zwar ganz schnell. Mhm. Und bei Daniel Wolf das Buch zu lesen, das ist eine ganz große Empfehlung auch meinerseits. Da sagt man, glaubt nicht, was man sieht. Und der kriegt halt Sachen mit. Ich habe mich auch nicht an die Vorgaben aus seinem Buch gehalten. Er sagt mir immer, gebt mal das und das in YouTube ein und guckt es euch bis zu Ende an. Ich kann es nicht. Ich weiß, dass ich dann Monate nicht schlafe. Alleine die Schilderung von dem Clown im Gulli hat mich schon einige Nächte gekostet, einfach es zu lesen. Und ich glaube, wir hatten das vorhin schon, wir Eltern haben nicht in der Jobbeschreibung stehen, zu allem Ja zu sagen, was die Kinder wollen. Instant Gratification, wenn es einmal Nein sagt, die Hände zu heben, sondern wirklich uns dafür einzusetzen, wovon sind wir überzeugt. Man muss auch ein bisschen offen rangehen, weil ich auch fairerweise in der Diskussion mit Tim höre oder sowas, für mich reicht ja alleine schon, so da schießt jemand oder du musst auch irgendwas schießen und ich bin raus. Also da bin ich doch eher krass pazifistisch unterwegs. Wo Tim aber auch sagt, Mama, ganz ehrlich, du kennst das doch überhaupt nicht. Und dann kannst du das ja auch nicht ganz richtig beurteilen. Und Papa findet das auch nicht so schlimm. Und ich habe mit meinem Mann eine wunderbar aligned Einschätzung dazu, wo ich dann auch sage, das ist fair. Meine Sorge ist die folgende. Dein Wunsch ist das. Wie kriegen wir das zusammengesetzt? Ich meine, Tim ist jetzt 14. Der hatte als letztes in seiner Klasse mit 12 ein Smartphone. Wir haben einen sechsseitigen Mediennutzungsvertrag. Er musste die Fragen von kein Handy unter 14 als Poster beantworten und wenn dann sonst, also auch Alternativszenarien bauen und den Talk von Simon Sinek, Millennials in the Workplace, transkribieren. Der ist auf Englisch um 15 Minuten. Also es war schon durchaus Aufwand. Aber wir
Na
haben
toll.
wenig Probleme und sind aber täglich dazu im Austausch. Und sagt er auch neulich, Mama, für einen 14-Jährigen ist eine halbe Stunde Spielzeit am Tag wirklich peinlich. Und ich habe überhaupt gar keinen Bock, mich daran zu halten. Das ist unfair. Und dann nicht zu sagen, Hase, wie buchstabiert man Respekt und ich entscheide hier, sondern wirklich zu sagen, okay, woran könntest du dich dann halten? Und was wäre etwas? Guck mal, mein Anliegen ist das und das. Dein Anliegen ist mehr. Wie können wir es bauen? Und wir haben jetzt ein angepasstes Modell, bisschen mehr Spielzeit. Aber der Freitag gehört zum Wochenende, der Sonntag dann zur Woche. Und es ist einfach was, wo ich sage, wenn wir auf Augenhöhe reden und Augenhöhe heißt nicht, ich will Spielzeit und du gibst sie mir, habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Es wird uns. Also, was da passiert, kann keiner von uns richtig einschätzen. Und wenn Kinder die Nacht durchzocken und am Morgen mit Pudding im Kopf statt mit Gehirn in die Schule kommen, brauchen wir uns nicht wundern, dass das Bildungsproblem mit hier eine Moderation und da ein neuer Bildschirm sich nicht in den Griff kriegen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich auch sehr bereit zu verhandeln, ne? Oder mir auch zu erklären, dass im Moment kommt mein Sohn auch jeden Tag. Und er erlebt uns natürlich auch am Smartphone, ja. Ich mache meine E-Mails, ich mache zwischendurch die Anrufe, ich stelle meinen Podcast online, ne? Ich schicke irgendjemanden, ich mache einen LinkedIn-Post. Also sie erleben uns ja, er will mit mir Fotos angucken oder ein Filmchen. Also so, es gibt immer wieder auch eine Diskussion und mir ist es schon klar, dass ich das jetzt auch nicht bis 14 total verbieten möchte. Ich möchte es nur sehr gut mit im Blick haben und ihn sehr gut dabei begleiten, ja. Und
Ja, ich halte 14 auch für unrealistisch in den Zeiten. Also das ist eine Forderung, die kommt aus einem Momentum, wo es noch nicht so verbreitet war. Ich habe auch für Laura mir 12 gesetzt, das heißt, es ist immer noch ein Jahr. Aber auch da tatsächlich sehr klar zu gucken, es wird gemonitort, aber auch Datenschutz. Also wir haben es so gemacht, mein Mann hat den PIN zu dem Handy meines Sohnes, aber ich habe die Erlaubnis jederzeit mit ihm zusammen da reinzugucken, also mit meinem Sohn ohne Vorankündigung. Jetzt will ich den Chat sehen und dann ist das auch offen zu legen. Ich habe mir zweimal einen Klassenchat von 8 Klässlern angeguckt, das willst du auch echt nicht lesen. Das ist so, also der IQ fällt sofort um 20 Punkte, das kannst du auch nicht oft machen. Aber es kostet Zeit, es kostet Energie und das mit 12 bis 16 eng zu begleiten, danach müssen sie es irgendwann können. Aber es ist wahnsinnig viel Aufwand, ja.
Nee, das war eine tolle Diskussion. Danke nochmal für deine Buchempfehlung. Dass wir da gut im Austausch bleiben, halte ich für total relevant. Also, genau. Jetzt geht's aber nochmal, jetzt hast du über so viele Bücher gesprochen, dabei bist du selber auch tolle Buchautorin. Ich würde dich gerne nochmal bitten, dein aktuellstes Buch aus der Was ist was-Reihe. Wenn man sich gerade nicht mit der Handynutzung seiner Kinder beschäftigen muss, dann kann man ein tolles Buch, das ihr, vielleicht sagst du nochmal zwei Sätze zu eurer aktuellen Publikation.
Ja, das habe ich mit meinem großartigen Kollegen Matthias Feldmann zusammengeschrieben. Da geht es wirklich darum, also was ist was, ist ja die Kinderbuchreihe schlechthin, zumindest für meine Kinder. Ich glaube, ich habe fast jedes Buch davon gelesen,
Ja, wir
vorlesen
auch,
dürfen.
ja.
Nee, aber da werden wir jetzt tatsächlich auch einige Bücher rausbringen. Also jetzt ist es wirklich das Einstieg Informatik, Abenteuerinformatik, worum geht's? Wir haben jetzt gerade den Band zu künstlicher Intelligenz abgegeben, der im Oktober erscheint.
Und das jetzt
Wirklich
was, aber
einfach.
Abenteuer Informatik ist jetzt der erste Band
Ja,
von euch,
logisch
ja?
genial,
Ja.
digitale Abenteuerinformatik, das
Genau.
ist der erste. Und da geht's wirklich einfach drum. Worüber reden wir eigentlich? Wo kommt das her? Was sind die Grundlagen? Wir haben auch aus den Lehrplänen viel mit reingenommen. Also das soll im Informatik-Abi für eine 3 reichen, sagt mein Kollege. Also es ist einfach, dass wir nicht nur den Monitor haben, sondern jeden Weg nutzen, junge Menschen zu begeistern. Ja, es gibt so viele Kanäle und ich liebe Bücher immer noch wahnsinnig, sich mit einem Buch in die Ecke zu setzen und eine Tasse Tee oder bedienen die Klischees. Das ist einfach so cool. und darüber auch junge Menschen zu erreichen und hoffentlich die Eltern. Ich glaube, die lernen auch was. Das ist, glaube
Total.
ich, gut
Also,
gelungen.
was ich schon, ich werde es mir auch sofort kaufen, was ich schon über Züge und Weltraum und Raketen gelernt habe, weil man liest es ja auch nicht nur einmal. Ne? Es fängt ja ganz einfach. Ich finde, man wird auch so schrittweise mitgenommen. Ne? So für die Dreijährigen gibt es erstmal was zum Angucken und Aufklappen und dann wird es quasi immer komplexer. Und man liest es ja auch nicht nur einmal, sondern man liest es 200 Mal. Also, wir lesen auch immer noch gerne vor. Das Kind liest natürlich auch selber, aber ich mag auch gerne vorlesen. Da lernt man ja immer was.
Ja.
Jetzt musst du uns abschließend aber noch verraten, wenn du sagst, du bist keine Informatikerin. Wozu hast du denn promoviert? Was bist du denn? Das musst du
Ich
uns jetzt
bin
abschließend natürlich noch verraten.
ja, ich bin Waldorfschüler im Zirkus aufgetreten und spiele seit 40 Jahren Geige. Also ich bin ganz schneller BWLer tatsächlich. Und ich habe über berufliche Integration von Geflüchteten durch Social und Refugee Entrepreneurship promoviert. Also zu
Ach,
gucken, wie kriegt
spannend.
man trotz großer Herausforderungen Menschen in den Arbeitsmarkt. Da habe ich durchaus einiges zu gelesen und geschrieben. Von daher fühle ich mich in meiner Bubble so ganz wohl.
Und das habt ihr ja auch tatsächlich beschrieben, ne? Mit einigen geflüchteten jungen Menschen, die dann auch durch die Hackerschool quasi in die IT, Software Engineering gehen konnten. Also Hack the World a Better Place. Ich muss es leider nochmal werbend sagen. Tolles Buch, viele Geschichten von euch, sehr, sehr lesenswert.
Ja, und die Karin Funk ist halt, also meine Co-Autorin, auch eine wunderbare Frau, die kennt halt wirklich jeden CIO in Deutschland. Und von daher war das so eine ganz tolle Art der Zusammenarbeit, auch eine Wertschätzung dem Unternehmen gegenüber, weil es ist noch nicht selbstverständlich, sich zu engagieren. Aber es muss uncool sein, nicht mitzumachen. Und von daher volle Kraft nach vorn.
Letzte Frage. Du merkst, ich möchte dich gar nicht gehen lassen. Wir beide müssen aber natürlich auch einen Anschlusstermin. Ich würde es noch 13 Stunden. Ich sage in meinen Vorträgen immer, wenn Sie jetzt nicht aufhören, mich interessiert anzugucken, dann mache ich noch 13 Stunden weiter. Ja, also du musst die
Alle
ersten
Augen zu.
Signale. Nein. Wie kann man euch unterstützen, wenn man quasi nicht in der IT, also sozusagen, ich würde jetzt kein Inspirer sein können in meiner Organisation und Kurse machen, aber wenn man euch unterstützen möchte als nicht ITlerin, sondern als Unternehmerin, in meinem Fall als Trainerin, Speakerin, wie kann man euch unterstützen?
Recht einfach. Sichtbarkeit und auch schnöde Geld, wo das möglich ist. Also ich habe ein Team von jetzt 80 Leuten. Wir brauchen 2,5 Millionen Euro im Jahr. Also da geht schon durchaus was durch, sage ich mal, an Finanzen. Aber auch wirklich darüber zu reden oder eben auch zu gucken, Vorurteilen die Stirn zu bieten. Vielleicht auch so ein Was ist was Buch, sei es zum Geburtstag oder zu Ostern, insbesondere dem Mädchen auf den Tisch zu legen oder auch selber sich zu reflektieren. Lasse ich meine Tochter den Tisch abräumen und den Jungen die Glühbirne wechseln? Oder sage ich, come on, das muss auch anders gehen. Also lasst uns an Kinder glauben, gemeinsam geilen Scheiß machen. Und wenn ihr irgendwo eine reiche Erbtante habt, die ihr nie
Die
mochtet und auch
Sch
nicht wirklich kanntet, also denkt an uns.
Die Sch
Wellenbretten geht mit etwas Geld besser.
Die schicken wir zur Hackerschool. Alles klar. Dr. Julia Freudenberg, es war zauberhaft, dich bei mir im Podcast zu haben. Vielen Dank für deinen heutigen Besuch.
Danke dir.